Ein Grüezi und ein herzliches Willkommen sagt Ihnen Ihre Andrea Marti. Im dritten Glaubensartikel bekennen wir die Menschwerdung Gottes. Der ewige Sohn Gottes ist in der Zeit aus der Jungfrau Maria Mensch geworden. Jesus Christus ist also wahrer Gott und wahrer Mensch. Die entscheidende Frage des Glaubens lautet nach dem Neuen Testament: Was hat Jesus mit Gott und was hat er mit den Menschen zu tun? Jesus ist ein Mensch von Fleisch und Blut. Er verkündet in der Welt die Herrschaft Gottes. Er bringt den Menschen die Verheißung ewigen Lebens. Ist diese Verkündigung mehr als eine Behauptung? Ist sie wahr? Und ist die Verheißung mehr als ein leeres Versprechen? Wird sie verwirklicht? Diesen Fragen geht mit uns Pater Andreas Brehm der Priesterbruderschaft St. Petrus nach. So begrüße ich Sie, lieber Pater Andreas Brehm, und wir freuen uns auf Ihre Auslegung zum Thema «Ist Jesus Gott?». Guten Tag, Pater Andreas.
Guten Tag. Ja, liebe Zuhörer, die Frage, der ich jetzt nachgehen will, ist die Frage, ist Jesus wirklich Gott? Also ist Jesus wirklich das, was er von sich sagt? Stimmt das? Also, oder ist Jesus eigentlich wirklich glaubwürdig? Kann man ihm den Glauben schenken? Und zwar will ich dieser Frage jetzt in diesem Referat nachgehen aus der Perspektive eines Ungläubigen. Also von jemandem, der zwar für möglich hält, dass Gott sich offenbart hat, aber sich nicht sicher ist, ob das Christentum die wahre Religion ist und deshalb auch nicht wirklich den Evangelium vertraut, also das, was da im Evangelium drinsteht. Und die Frage ist jetzt, wie können wir aus dieser Perspektive, dieses Ungläubigen, beurteilen, ob das Christentum glaubwürdig ist, beziehungsweise ob Jesus glaubwürdig ist. Um die Glaubwürdigkeit einer Person bzw. eines Zeugen zu zeigen, können wir auf drei Punkte schauen. Zum ersten, der erste Punkt ist, wir können darauf schauen, ob das, was jemand sagt, vernünftig ist oder ob es widersprüchlich ist, dann wäre es nicht vernünftig. Also wenn wir beweisen können, im Gegenteil, dass etwas nicht stimmt, dann ist es natürlich klar, dass wir das nicht glauben können. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt, können wir uns fragen, ob die Person, die uns das erzählt, das überhaupt wissen kann, woher sie es dann wissen kann. Das ist der zweite Punkt. Der dritte Punkt ist dann die Frage, ob die Person wahrhaftig ist. Also ob man ihr vertrauen kann oder ob man ihr auch zutrauen könnte, gerade dass sie auch lügt oder etwas erzählt, einfach um selber zum Beispiel besser dazustehen. Wenn jetzt ein Zeuge diese drei Punkte erfüllt, dann kann man von ihm sagen, dass er glaubwürdig ist. Wenn er sie nicht erfüllt, dann sollte man eben ihm nicht vertrauen, ihm nicht glauben. Und jetzt will ich in diesem Referat diese drei Punkte, diese drei Fragen auf Jesus anwenden. Entsprechend die Frage stellen, ist Jesus glaubwürdig? Dann werden wir erstens die Frage behandelt, ob dann die Lehre, die Jesus vertritt, die Jesus gepredigt hat, ob diese vernünftig ist, ob es überhaupt stimmen kann, das, was er sagt. Dann als zweites die Frage, wie Jesus beweist, dass er das, was er sagt, wirklich wissen kann. Also woher oder wie beweist er, dass er göttliches Wissen hat? Also da muss er ja auch beweisen können, dass er wirklich von Gott ausgegangen ist. Da werden wir in diesem Punkt vor allem dann auch auf die Wunder schauen, die Jesus gewirkt hat. Und dann als drittes werden wir die Frage stellen, ob Jesus wahrhaftig ist oder ob er auch ein Lügner oder ein Gaukler, ein Zauberer sein könnte. Und dafür werden wir vor allem auf seine Sittlichkeit schauen. Kommen wir also zur ersten Frage. Zur Frage, ob das, was Jesus uns lehrt, vernünftig ist. Natürlich können wir von uns aus nicht beweisen, dass seine Lehre stimmt, weil er hat ja gerade Dinge geoffenbart von Gott, die wir von uns aus nicht wissen können, die nur Gott selber eigentlich uns sagen kann. Also eben zum Beispiel, dass es in Gott drei Personen gibt und dass er selbst eine der diesen drei Personen ist, das können wir natürlich nicht von uns selbst wissen, sondern eben das wissen wir nur, weil er es uns gesagt hat. Was wir aber machen können, wir können das, was er uns sagt, das, was er lehrt, auf Widersprüche untersuchen. Also einerseits zum Beispiel Widersprüche in sich, wenn sich Jesus selbst in seiner Predigt widersprechen würde, dann könnten wir sagen, okay, das kann irgendwo nicht sein, da ist irgendwo ein Wurm drin, können wir nicht glauben. Oder andererseits können wir auch auf Widersprüche untersuchen, seine Lehre, und zwar zu anderen Dingen, also Widersprüche von seiner Lehre zu anderen Dingen, die wir sicher wissen können. Also wenn wir zum Beispiel sicher wissen, aus der Philosophie oder auch aus der früheren Offenbarung, dass es nur ein Gott gibt, dann kann Jesus nicht erzählen, oder könnte Jesus nicht erzählen, dass es drei Götter gibt. Oder andersherum gesagt, wenn Jesus es gelehrt hätte, dass es drei Götter gibt und nicht drei Personen in Gott, also im einen Gott, dann könnten wir ihm nicht glauben, dementsprechend. Also das wäre auch ein Kriterium, um eben die Offenbarung nach der Glaubwürdigkeit zu beurteilen. Aber Jesus hat natürlich eben gerade nicht gelehrt, dass es drei Götter gibt, sondern eben, dass es drei Personen in einem Gott gibt. Und deshalb sehen wir, dass es eben keinen Widerspruch gibt. Gerade diese Frage haben dann ja auch gerade die Theologen in den ersten Jahrhunderten untersucht. Die haben sich damit beschäftigt und dann eben gesehen, nein, es ist kein Widerspruch. Es ist eben trotzdem ein Gott, aber es sind drei Personen im Gott. Wenn die Theologen dann das untersucht haben, dann, wenn man diese Lehre betrachtet, dann, dass es eben nicht, dass es einerseits vernünftig ist, es ist nicht widersprüchlich, aber es ist auch so, dass es sich jetzt ein Philosoph nicht von sich aus hätte ausdenken können. Man würde nicht von sich aus drauf kommen, wenn man weiß, dass es ein Gott gibt, aha, nee, es gibt es plötzlich drei Personen in diesem einen Gott, das ist etwas, da würde kein Philosoph wahrscheinlich einfach auf die Idee kommen, dass es sowas gibt. Und das lässt uns natürlich gerade staunen, wenn wir die Lehre dann betrachten und solche Dinge sehen, das lässt uns quasi erahnen, dass es da wirklich ein tieferes Wissen dahinter steht, dass es tatsächlich sich um göttliches Wissen handeln könnte. Also so könnte man natürlich dann in den ganzen Glauben untersuchen oder ob er widersprüchlich ist, dann wird man eben auch da sehen, dann immer, nee, der Glaube ist nicht widersprüchlich, sondern es gibt eigentlich eine tiefe Schönheit in dem Glauben und alles passt schön zusammen. Aber natürlich können wir das im Rahmen dieses Vortrags nicht den ganzen Glauben so untersuchen, das würde natürlich den Rahmen sprengen. Eine andere Weise noch zu untersuchen, eigentlich auch, ob es Widersprüche gibt zwischen der Lehre von Jesus und eigentlich sonst sicheren Dingen, die wir wissen können, ist nicht nur ein Blick quasi auf das, was er über Gott selbst sagt, sondern eben auch ein Blick auf die Moral zu werfen, also ein Blick auf die Gebote. Und wenn jetzt Jesus zum Beispiel auch Gebote lehren würde, wo wir sicher sein können, nee, das kann nicht Gottes Wille sein, eben zum Beispiel, weil es sich mit den Geboten, die früher offenbart wurden, widerspricht oder auch sich dem Naturrecht widersprechen würde, dann wäre das auch ein Argument zu sagen, nein, diese Lehre, die kann nicht von Gott stimmen, weil Gott sich nicht widersprechen kann. Also, oder weil Gott widersprechen würde, wenn diese Lehre dann von Gott kommen würde. Also das sind auch so Überlegungen, die man machen kann, um eben die Glaubwürdigkeit einer Offenbarung zu beurteilen. Thank you.
Pater Andreas Brehm, der Priesterbruderschaft St. Petrus, geht mit uns der Frage nach, ist Jesus Gott? Wir freuen uns auf die weiteren Gedanken von Pater Andreas Brehm.
Kommen wir jetzt aber zur zweiten Frage. Wie beweist Jesus, dass sein Wissen, seine Lehre, es tatsächlich von Gott kommt? Oder andersherum gefragt, wenn er von sich sagt, dass er Gottes Sohn ist, wie beweist er seine Gottheit? In den Evangelien ist klar, dass er deshalb seine Wunder wirkt. Also sehen wir zum Beispiel bei der Heilung des Lahmen, also der Lahme, der durch das Dach herabgelassen wird zu Jesus, weil so viele Volksmenge da war. Und dann vergibt er ihm zuerst seine Sünden. Also er tut etwas, was nur Gott tun kann. Also nur Gott kann die Sünden vergeben, dafür braucht man eben göttliche Macht. Und dann beweist er aber, dass er tatsächlich diese Macht hat, die Sünden zu vergeben. Er beweist dies, indem er dann den Gelähmten auch heilt. Es stellt sich dann für uns heute natürlich die Frage, wie wir wissen können, dass Jesus tatsächlich die Wunder so gewirkt hat, wie sie in den Evangelien berichtet sind. Also man könnte jetzt einen Einwand bringen, natürlich, ja, diese Wunder in den Evangelien, diese Geschichten, die sind einfach im Nachhinein dazu erfunden worden, dazu gedichtet worden. Also wie können wir sehen, dass diese Wunder tatsächlich so stattgefunden haben? Also zum einen können wir, wenn wir nur schon auf das Evangelium selbst blicken, können wir sehen, dass die Wunder bei Jesus sehr eng mit seinem übrigen Wirken und seiner Lehre zusammenhängen. Also und zwar so eng eigentlich, dass man den Hergang der Geschichte, so wie sich das Ganze abgespielt hat, ohne die Wunder gar nicht wirklich vorstellen, gar nicht wirklich rekonstruieren kann. Also zum Beispiel wäre Jesus kaum ernst genommen worden, dass er wirklich Sünden vergeben kann, wenn er dann eben nicht auch dieses Heilungswunder vollbracht hätte. Was natürlich ein Hinweis ist, dass er diese Heilung wirklich gemacht hat. Oder wenn wir später schauen, wäre Jesus von den führenden Schicht der Juden damals nicht wirklich als Bedrohung aufgefasst worden, wenn er Lazarus nicht von den Toten erweckt hätte und dadurch eben so ein starkes Zeichen gemacht hätte, dass sie wirklich fürchten mussten, dass jetzt alle Jesus dann sonst nachlaufen, wenn sie eben da nicht einschreiten und so weiter. Man kann da das Leben Jesus quasi rekonstruiert, dann sieht man eigentlich, wie eng diese Wunder mit seinem Leben zusammenhängen und darum eben schlecht vorstellbar ist, nur schon von daher, nur schon mit diesem Blick, dass die Wunder quasi einfach im Nachhinein dazu gedichtet worden wären. Wir haben aber auch ein sehr spannendes historisches Zeugnis über seine Wundertätigkeit, nicht nur von den Freunden und seinen Jüngern von Jesu, sondern eben auch von seinen Gegnern. Und zwar in der jüdischen Überlieferung aus der damaligen Zeit, also aus dem Talmud, der im zweiten Jahrhundert geschrieben wurde. Darin wird auch Jesus erwähnt. Und man würde jetzt erwarten, dass die Gegner Jesu die Wunder Jesu einfach bestreiten würden. Also einfach sagen würden, die hätte es nicht gegeben, die seien einfach erfunden. Aber das ist eben nicht der Fall, da in diesem Talmud, in diesem Zeugnis, sondern es wird Jesus vorgeworfen darin, dass er Zauberei betreiben würde. Also ein bisschen Vorwurf ist ähnlich eigentlich wie im Evangelium uns der Vorwurf begegnet, dass es Jesus eben vorgeworfen wird, dass er mit Beelzebub den Teufel austreibe. Also dass er für seine Wunder mit dem Bösen quasi im Bunde stehen würde. Aber entscheidend für uns ist jetzt zuerst einmal, dass dadurch eben die Wunder oder diese wundersamen Geschehnisse nicht geleugnet werden, sondern bestätigt werden, und zwar von den Gegnern Jesu. Irgendetwas muss da geschehen sein, sonst müssten die Gegner Jesu nicht zu einer solchen Erklärung greifen. Also ist klar, diese Zeichen sind geschehen, aber es bleibt jetzt natürlich noch die Frage, ob Jesus, damit er diese Wunder tun kann, jetzt mit Gott oder mit dem Teufel im Bunde steht. Also ob er auf der Seite des Guten und der Wahrheit steht oder auf der Seite des Bösen und des Betrugs und der Lüge. Also ob schlussendlich eben die Evangelien recht haben oder der Talmud recht hat, wenn man die Wunder betrachtet.
Ist Jesus Gott? Zu diesem Thema spricht Pater Andreas Brehm der Priesterbruderschaft St. Peterus. Wir sind gespannt auf die weitere Auslegung.
Und damit kommen wir zur dritten Frage, jetzt eigentlich, die wir uns am Anfang gestellt haben, ob Jesus wahrhaftig ist oder ob er eben auch ein Lügner sein könnte, der die Leute durch Zaubertricks quasi verführt. Und um das zu beantworten, müssen wir auf die Sittlichkeit Jesu schauen. Und da sehen wir eigentlich das Überraschendste am Verhalten Jesu. Wir würden eigentlich ja erwarten, dass wenn jemand mit einem solchen Anspruch auftritt, dass er Gottes Sohn ist und auch den Anspruch hat, Wunder zu wirken, dass er entsprechend mit einem Stolz auftritt und gerade die Wundermacht auch ausnutzt, um sich eben seine Stellung zu verschaffen in der Gesellschaft eigentlich. Also dass er erfolgreicher ist, dass er Ruhm und Macht hat damit. Aber gerade das sehen wir das Gegenteil eigentlich bei Jesus. Also er hat eben kein herrisches oder stolzes Auftreten an den Tag gelegt, sondern eher ein demütiges. Also gerade sehen wir, dass er sich bevorzugt ja mit den Armen abgibt, mit einer Bevölkerungsschicht, die ihm nichts zum Erfolg verhilft. Und eben, dass er seine Wundermacht gerade nicht zu seinem persönlichen Vorteil ausnutzt. Daraus sehen wir klar, dass er offensichtlich nicht seinen eigenen Vorteil, seine eigene Ehre und so weiter sucht. Also dass er nicht egoistisch handelt oder egoistisch motiviert wäre, sondern vielmehr, dass er, wie er selbst sagt, nur den Willen seines Vaters tun will. Also dass er im Dienst steht von seiner Sendung. Und es nicht eben, er nicht motiviert ist durch eben niedere Motive wie Ehre, Ruhm und so weiter. Also wie man erwarten würde, wenn er jetzt ein Lügner wäre oder ein Hochstapler. Und diese Haltung beweist er nicht nur einfach einmal durch eine einzelne Tat in seinem Leben, also es durchzieht sein ganzes Leben eigentlich. Und es geht auch bis zur letzten Konsequenz. Also wenn wir die letzte Konsequenz seines Lebens anschauen, sein Tod am Kreuz, dann sehen wir ja gerade auch da, dass er seine Wundermacht eben nicht missbraucht, um sich selbst zu befreien. Also es geht ihm nicht um sich selbst, sondern es geht ihm um seine Sendung. Dadurch wird klar, dass er uns nicht etwas vorgespielt hat, sondern dass er eben ganz im Dienst des Evangeliums steht und dass eben bei ihm schlussendlich alles zusammenpasst. Also dass sein Leben eben mit seiner Lehre übereinstimmt. Also er lehrt Wahrhaftigkeit und Selbsthingabe, also fordert das in seiner Lehre und er lebt es auch vor. Also gerade diese hohen Tugenden. Und auch das Leben und die Lehre stimmen dann auch mit seinem Wunderwirken überein, indem wir eben sehen, dass er die Wunder nur für seine Botschaft verwendet, aber eben nicht für den eigenen Vorteil. Wir können also zusammenfassend sagen, an seinem Lebenswandel und an seinem Sterben sehen wir die hohe Sittlichkeit von Jesu. Also dass er eben nicht aus egoistischen Motiven handelt. Und da können wir auch ausschließen, eben wegen seiner hohen Sittlichkeit, dass er ein Hochstapler oder ein Lügner, ein Gaukler gewesen wäre. Wenn er aber ehrlich gewesen ist, dann können wir auch daraus schließen, dass Wunder, von denen auch der Talmud ja spricht, echt gewesen sein müssen. Und eben, dass es sich nicht um Zauberei oder Betrug oder ähnlich handeln kann. Also dass er nicht mit dem Teufel im Bund stehen kann, sondern eben, weil alles in ihm Wahrheit ist, wenn denn im Bund mit Gott. Wenn dann aber die Wunder echt sind, dann erkennen wir, dass er wirklich mit göttlicher Vollmacht lehrt. Und dementsprechend auch, dass eben daher seine Behauptung stimmt, dass er wirklich der Sohn Gottes ist. Wenn wir das sehen, dann sehen wir, dass somit der Glaube, dass Jesus Gott ist, wirklich vernünftig ist. Auf der anderen Seite eigentlich unvernünftig wäre, wenn wir all das sehen, all diese Argumente sehen, das Leben Jesus sehen und dann doch nicht glauben würde. Also das wäre unvernünftig, weil wir eben diese Kriterien betrachtet haben und damit gezeigt haben, doch er erfüllt diese Kriterien und dementsprechend verdient er, dass man ihm glaubt. Wir können mit dem gleichen Vorgehen zur Prüfung der Glaubwürdigkeit, können wir jetzt auch fragen, ob die Auferstehung Jesu denn glaubwürdig ist. Also wir können ein bisschen ein konkreteres Beispiel nehmen. Dieses eine Wunder, die Auferstehung Jesu, das zentrale Wunder eigentlich für das Christentum. Und das sagte der Apostel Paulus selber. Und wenn Christus nicht auferstanden wäre, dann wäre der Glaube umsonst. Und jetzt können wir eigentlich auch wieder diese drei Fragen stellen. Also erst die Frage, ob die Auferstehung als solches vernünftig ist, ob es theoretisch überhaupt möglich ist oder ob es irgendwie Widersprüche gibt, dass man gar nicht dran glauben könnte oder dass Jesus aufersteht von den Toten. Zum einen können wir da dann sehen, dass Gott an sich natürlich die Macht hat, solche Wunder zu tun. Also dass von seiner Seite, der Seite Gottes eben möglich ist, weil eben Gott ja allmächtig ist, weil Gott der Herr über die Schöpfung ist, weil Gott der Herr über Leben und Tod ist. Von daher kann man sagen, es ist nicht wirklich widersprüchlich zu der Erkenntnis Gottes, die wir sonst haben. Zum anderen sehen wir, dass es bei der Auferstehung, dass sie inhaltlich sehr gut mit der Lehre und dem übrigen Wirken zusammenpasst, mit der Lehre Jesu und nicht im Widerspruch steht, weil ja Jesus gerade das ewige Leben nach dem Tod gepredigt hat. Man könnte vielleicht einwenden, dass es vielleicht, wenn wir Widersprüche suchen, dass man vielleicht Widersprüche zwischen den Berichten nach der Auferstehung in den Evangelien also da konstruieren könnte. Also es ist relativ schwierig, sich da, wenn man diese alle Berichte liest nebeneinander, da ein genaues Bild sich zu rekonstruieren, wie jetzt genau, wann Christus wem erschienen ist und so weiter. Aber das ist eigentlich nicht eine Widersprüchlichkeit, die uns die Glaubwürdigkeit schadet, sondern eigentlich vielmehr im Gegenteil. Wir sehen an diesen Berichten, dass sie sehr natürlich sind. Also nicht irgendwie konstruiert rüberkommen. Also wenn sie konstruiert wären, wäre es alles nach irgendeinem Schema und quasi so, wie es miteinander abgesprochen wäre. Aber so kommen die Berichte gerade nicht rüber, sondern sie sind eben sehr natürlich, was natürlich die Glaubwürdigkeit der Berichte an sich steigert. Wir können auch hier dann die zweite Frage stellen und uns hier fragen, ob dann die Zeugen der Auferstehung wissend sind. Und dann als drittes auch noch, ob sie wahrhaftig sind. Also die Zeugen sind in diesem Fall ja die Apostel und die Jünger, also die Auferstehung dann predigten. Und da können wir uns eben fragen, die zweite Frage, woher haben sie jetzt dieses Wissen? Und sie sagen, dass sie Christus eben mit eigenen Augen nach der Auferstehung gesehen haben. Das ist natürlich eine sehr starke Aussage, wenn das stimmt. Man könnte sich jetzt natürlich fragen, ob es möglich wäre, dass diese Jünger sich alle getäuscht haben. Also dass sie quasi ein Opfer ihrer eigenen Fantasie geworden wären. Aber dagegen spricht natürlich, dass es eben viele verschiedene Zeugnisse sind und es viele verschiedene Erscheinungen gab. Also da hätten sich sehr viele täuschen müssen, und zwar genau gleich täuschen müssen. Und dagegen spricht auch natürlich die Nüchternheit der Apostel. Also die Apostel, die sind nicht irgendwelche Schwärmer jetzt, die da jetzt auftreten, sondern sind sehr nüchtern. Und gerade auch, wenn wir deren Stimmung anschauen, als Jesus gekreuzigt wird, dann haben sie ja die Tendenz, dass sie fliehen. Dass sie sagen, okay, wir gehen zurück, wir lassen das alles liegen und kümmern uns nicht mehr darum. Und dann ist es umso weniger möglich eigentlich oder annehmbar, dass jetzt die Apostel plötzlich solche Fantasie hätten, wo sie dann zum Opfer fallen. Solche Fantasie, dass sie meinen, dass Jesus plötzlich ihnen erscheint. Man könnte dann natürlich als drittes dann die Frage stellen, ob diese Zeugen dann wahrhaftig sind oder ob sie quasi die Auferstehung erfunden hätten. Also so wie die Juden sagen, sie hätten einen Leichnam gestohlen und dann einfach erzählt, Jesus sei auferstanden. Aber wenn für eine solche Lüge, also wenn das Ganze auf einer Lüge quasi aufgebaut wäre von den Aposteln, also wenn die Apostel nicht selbst wirklich daran entsprechend dann geglaubt hätten, dass Jesus auferstanden wäre, dann hätten sie nicht dafür ihr ganzes Leben geopfert und wären vor allem nicht dafür in den Tod gegangen. Also da ist auch wieder ihr Lebenszeugnis, das dafür bezeugt, dass sie selbst wirklich überzeugt waren von der Auferstehung. Und das wären sie natürlich nicht gewesen, wenn sie sie selber erfunden hätten. Also wir sehen daran auch wieder an ihrem Lebensbeispiel, an ihrer Hingabe und dass sie sich eben opfern für das Zeugnis, dass Jesus auferstanden ist. Da sehen wir, dass sie klar davon überzeugt sind selber. Wenn sie aber auch nicht selber getäuscht worden sind und es an und für sich möglich ist, dass Christus auferstanden ist, dann ist auch die Auferstehung Christi glaubwürdig. Und wir können uns sicher sein, dass Christus eben von den Toten auferstanden ist, dass dieses Wunder wirklich so stattgefunden hat. Also sehen wir auch wieder, wie wir untersuchen können, oder klar, nüchtern, ob der Glaube vernünftig ist, ob der Glaube glaubwürdig ist. Und wir sehen, die Kriterien werden erfüllt. Daher können wir wirklich sagen, ja, unser Glaube ist glaubwürdig, es ist wirklich vernünftig zu glauben. Und es wäre auf die andere Seite eben nicht vernünftig, wenn man das alles kennt, dann trotzdem den Glauben abzulehnen, einfach und weiterhin zu zweifeln quasi, dass es eben nicht wahr sein könnte. Dann danke ich ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit und hoffe, dass sie diese Überzeugung auch in Ihrem Leben weit bringt und eine umso tiefere Gottesbeziehung daraus folgt. Vielen Dank.
Vergelt's Gott, lieber Pater Andreas Brehm, für die gehaltvollen und stärkenden Gedanken zum Thema ist Jesus Gott. Es ist kein einfaches Thema, aber es ist Ihnen gelungen, nachvollziehbare Aspekte herauszuarbeiten und uns die ganze Thematik verständlich nahegebracht. Ein großes Dankeschön. Wir wünschen Ihnen im priesterlichen Dienst im Weinberg des Herrn weiterhin den besonderen Segen Gottes und Schutz an der Hand Marias. Wir freuen uns schon auf die nächste Sendung. Lieber Pater Andreas, dürfen wir Sie um den Segen Gottes bitten, damit das heutig Gehörte in unserem Herzen fruchtbar wird und wir in unserem Glauben gestärkt sind, damit wir einen Schritt näher zu unserer Heiligkeit gelangen.
Ja, gerne, natürlich. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Unsere Hilfe ist im Namen des Herrn,
der Himmel und Erde erschaffen hat.
Benedictio Dei Omnipotentis, Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, descendat super vos, et mania semper. Amen. Amen. Gelobt sei Jesus Christus.
In Ewigkeit. Amen. Lieben Dank, Pater Andreas Brehm, und alles Gute Ihnen und der ganzen Priesterbruderschaft.
Bitte gern geschehen.
Ist Jesus Gott? Diese Frage ging mit uns, Pater Andreas Brehm, der Priesterbruderschaft St. Petrus nach. Es lohnt sich, die Sendung unter Podcast nochmals anzuhören und nutzen Sie das Angebot, den Link mit Ihrer Familie, Freunden und Bekannten zu teilen. Liebe Hörerinnen und Hörer, mögen wir als Katholiken, als Zeugen dafür eintreten und Zeugnis abgeben, an den Jesus Christus zu glauben, der wahrer Gott und wahrer Jesus Christus ist, also 100% Gott und 100% Mensch. Viel Freude und Segen bei der Verkündigung dieses wunderbaren Geschenkes an uns. So verabschiede ich mich bei Ihnen. Pfüat Sie Gott, Ihre Andrea Marti.